Da sind wir wieder bei einer neuen Folge Zuckerbrot und Peitsche. Erst einmal wünschen Tanja und ich natürlich allen schöne Pfingsten. Jeder, der ein langes Wochenende hat, soll es bitte genießen. Aber wir haben hier so viel Klatsch und Tratsch. Deswegen haben wir gesagt, versorgen wir unsere lieben Zuhörer und Zuschauer doch mit einer neuen Folge. Wir können verraten, dass es nachher einen prominenten Gast noch in unserer Sendung gibt, auf den wir uns sehr freuen. Ja, und ansonsten, Tanja, wie ist dir ergangen die letzten Tage?
Du, ich war in München unterwegs, ich war in Köln unterwegs. Also man hört viel, man bekommt viel mit und ich glaube, wir können die nächsten Wochen wieder über einige Themen sprechen.
Auf jeden Fall. Wir hatten ja auch unsere Augen und Ohren in Cannes. Das ist jetzt nämlich unser erstes Thema. Bei den Filmfestspielen in Cannes tummelt sich nämlich halb Hollywood derzeit. Neben Film und schönen Kleidern gab es dort aber vor allem ein Tuschelthema. Es geht um Deutschlands Supermodel Toni Gahn und Weltstar Leonardo DiCaprio.
Topmodel Toni Gahn ist einer der Hingucker bei den Filmfestspielen in Cannes. Ihrem Ego wird es gut tun, denn gerade hat sie das Scheitern ihrer Ehe mit Alex Pettifer bekannt gegeben. Der Schauspieler soll sie bei Dreharbeiten mit einer anderen Frau betrogen haben. 5 Jahre waren Toni und Alex liiert, 3 Jahre verheiratet. Ihre gemeinsame Tochter Luca kam im Juli 2021 zur Welt. Doch Toni blickt nach vorn oder zurück. Ausgerechnet ihr Ex, Oscar-Preisträger und Frauenschwarm Leonardo DiCaprio, soll jetzt ihre Nähe suchen.
Oh, Tanja, das wäre ja mein Traum. Die beiden waren ja vor 10 Jahren ein Paar, ungefähr 2 Jahre zusammen. Und jetzt beim Flirten erwischt.
Ich glaube, dass es Toni jetzt einfach mal gut tut, wenn sie mit diesem schönen Mann sich austauschen kann. Du sagst es, die waren 2 Jahre zusammen, die kennen sich natürlich. Und die sind ja damals auch nicht im Streit auseinandergegangen. Und wenn er ihr jetzt einfach mal ein paar Komplimente macht und sie zumindest, oder wenn es jetzt nur mal Gerüchte gibt, dass da irgendwas laufen könnte, glaube ich, tut ihr das jetzt ganz gut, nachdem sie ja wirklich in der Liebe extrem enttäuscht wurde.
Ja, das war eine unschöne Situation, ne? Also, dass er war bei Dreharbeiten, soll sie irgendwie betrogen haben. Und wie das Ganze rauskam, war auch nicht so schön.
Nee, sie hat es dann von einem Set-Mitarbeiter, der hat ihr gesagt, du hör zu, Toni, ich muss dir was sagen. Dein Mann war nicht ganz der Treue, also so wird es erzählt. Das war ja sogar noch ein Film, wo auch unser Til Schweiger involviert war. Der hat sogar noch Toni ja grüßen lassen, weil die kommt ja auch aus Hamburg, die kennen sich. Ja, schwierig. Also mir tut sie ein bisschen leid, wobei sie ist eine tolle Frau. Sie wird auch wieder relativ, also sie wird sicher wieder einen tollen Mann finden. Aber man darf nicht vergessen, A, sind die ja noch nicht so lange verheiratet. Und B, haben die ja noch ein kleines Kind. Also die Kleine wird jetzt im Sommer erst 2 Jahre alt. Und das ist natürlich schon extrem schmerzvoll, wenn dein Mann dich dann gleich so enttäuscht.
Ich muss sagen, für mich kam das auch relativ überraschend, weil die beiden haben ja geheiratet in Hamburg damals standesamtlich. Das war wegen Corona auch alles nicht so einfach. Dann gab es ja noch mal eine ganz, ganz große Trauung so am Strand im Sommer. Wunderschön. Und dann so kurze Zeit später wirklich so Knallauffall und dann... Ich denke dann auch immer so, wenn jemand dann wirklich so konsequent ist, dann muss da schon echt auch ein Vorfall gewesen sein, der dann auch wirklich so verletzend ist, dass man sagt, ich kann das irgendwie nicht verzeihen. Gerade auch wenn man ein Kind hat, denkt man vielleicht auch eher noch mal doppelt darüber nach, ob man, ne?
Ganz klar. Und vor allem, ich meine, da ist es halt so, dass beide ja in der Öffentlichkeit stehen. Das haben wir ja jeden Tag. Also wenn bei uns im Privatleben was ist, dann interessiert sich niemand dafür. Aber wenn es natürlich bei Toni Gahn, er ist ja auch Schauspieler, wenn das dann am Set passiert und so viele Leute ja auch mitbekommen, dann wird getuschelt, dann wird getratscht, dann ist es natürlich extrem schwierig, dass man dann sagt, ach komm, wir reden noch mal und gucken, was war denn da? Und scheinbar hat er ja auch nicht wirklich gekämpft um seine Familie.
Aber jetzt lass uns noch mal über Leo sprechen. Die beiden haben sich ja auch in Cannes kennengelernt. Das wäre ja wirklich so romantisch. Damals war sie, ich glaube, sie war 21 und er war schon 39. Also nicht, dass 39 ein Alter ist. Bitte, dass das hier niemand jetzt gerade falsch versteht. Aber das ist natürlich 21, 39 ist kein kleiner Altersunterschied. Es ist aber natürlich auch typisch Leo. Toni wäre jetzt eigentlich fast zu alt für ihn, ne?
Also zumindest, wenn man sich sein Beuteschema anschaut, hat er wirklich immer Mädchen, die immer so anfangen oder junge Frauen, die immer Anfang 20 sind. Er war ja jetzt tatsächlich in Cannes mit seiner Mama unterwegs. Ja. Und es heißt ja immer, also Irmelin, seine Mama, wird jetzt auch, ist glaube ich schon 80 oder wird jetzt 80, sah auch sehr, sehr gut aus. Sie trug ein leuchtend gelbes Kleid, also hat auch ganz klar gezeigt, wer hier die Frau neben Leo ist, nämlich die Mama. Und wir haben ja auch ein Video gesehen, wo man sieht, dass er sie so vor sich her schiebt, also wie so ein Schutzschild schiebt er die Mama. Drama vor sich her. Und ich glaube irgendwie bei Leo, ich weiß nicht. Also irgendwie, man denkt ja immer, das ist jetzt die richtige, ja. Und nach 2, 3 Jahren ist es dann auch wieder vorbei. Also ich glaube immer, wenn dann die Frau sagt, so, was ist denn jetzt eigentlich? Also machen wir jetzt mal Nägel mit Köpfen, ich will vielleicht auch mal ein Kind. Also ich glaube immer, wenn es um die Familienplanung geht oder einfach mal so einen Schritt weiter, einfach mal sich zusammen zeigen auf dem roten Teppich, mal zueinander stehen und dann macht er immer Schluss und dann ist es wieder vorbei.
Es gab ja auch, das Netz hat sich ja die letzten Male wahnsinnig darüber lustig gemacht, deswegen habe ich auch eben gesagt, nur damit alle das verstehen, Toni Garn ist eigentlich zu alt. Natürlich ist sie nicht zu alt, um Gottes Willen, aber Leonardo DiCaprio hat, wie du richtig gesagt hast, immer sehr junge Freundinnen und es gab wirklich Fans, die das mal ausgerechnet haben und festgestellt haben, dass es eigentlich nie eine gab, die über 25 war. Also das war so diese magische Grenze.
Genau.
Und ja, aber jetzt Butter bei die Fische, sind wir mal ganz ehrlich, wir glauben nicht, dass das nochmal was wird.
Ne? Nein, also ich glaube nicht. Ja. Ich glaube, die haben sich jetzt einfach gefreut. Die kennen sich natürlich. Für Leo ist es ja auch nicht einfach. Der kommt dahin. Natürlich will jeder ein Autogramm. Jeder will ein Selfie. Und jeder sagt, hey, du bist mein bester Freund. Und ich glaube, der hat ja immer seine Entourage dabei. Das ist ja, gerade er ist ja da extrem. Der erlaubt ja noch nicht mal, dass man Fotos von ihm macht, ohne dass er sie abnickt.
Oh, da kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Denn ich habe ja auch viel früher aus Cannes berichtet, war immer bei den Filmfestspielen. Und da habe ich auch Leonardo DiCaprio das ein oder andere Mal getroffen, unter anderem bei einer Party, bei einer Vanity Fair Party damals im Cap du Edenrock. Und da kam Leonardo DiCaprio auch mit seiner ganzen Entourage. Unter anderem war sein Super Buddy Tobey Maguire dabei. Mhm. Und es war wirklich so, dass jeder von den Leuten, der irgendwie nur sein Handy irgendwie versucht hat zu nehmen, wurde sofort von seinem Bodyguard so, nehmen Sie das Handy weg, machen Sie das Handy runter. Und da wurde wirklich drauf geachtet und er wurde sowieso schon fast schon abgeschirmt und saß dann da irgendwo in der Ecke. Ich muss zugeben, er sah nicht so aus, als hätte er großen Spaß damals
Nein,
gehabt.
Das denkt man auch jetzt. Der lümmelt ja da wieder so am Tisch rum und man denkt immer, warum geht er denn eigentlich hin? Er muss natürlich hingehen, weil er hatte ja auch eine Filmpremiere. Er muss natürlich PR-Zwecke erfüllen. Aber weil du das gerade sagst, mir hat auch eine Freundin von mir, ist Fotografin und die ist jedes Jahr in Cannes dabei. Und die macht sich das schon fast zum Spaß, weil sie versucht immer auf einer dieser Partys ihn zu fotografieren. Und der sieht das auch immer und einer seiner Bodyguards kommt wirklich jedes Jahr und fordert aber dann auch die Fotos ein. Also der fordert dann wirklich, dass die Fotos vor den Augen des Bodyguards gelöscht werden. Ja. Der versteht da null Spaß, wenn es um Fotos geht.
Und er ist ja auch immer so ein bisschen inkognito. Wir haben ihn ja jetzt auch gerade erwischt, sozusagen bei der AMFA-Gala. Wenn man mal sehen möchte, wie Leonardo DiCaprio quasi sich inkognito bewegt, dann sieht man ihn mit einer Cappy hier. Und,
der Mama.
Bloß
die Dame links war die Mama, die da gerade durchs
Und jetzt
Bild.
So chip, läuft er da durch die Menge und hat die Cappy relativ weit ins Gesicht gezogen, damit man ihn bloß nicht erkennt. Also das ist so
was totaler Quatsch
Leo.
Ist, muss ich sagen. Also wenn du zu einer Abendveranstaltung gehst in Smoking und Abendkleid und dann kommt ein Mensch rein mit so einem Basecap auf, dann guckst du ja gerade dahin. Also ich denke mal, wenn der keine Basecap auf hätte, dann würde man den gar nicht so im ersten Moment erkennen. Aber er fällt natürlich immer auf, weil er versucht, unsichtbar zu sein und dadurch wird er umso sichtbarer.
Ja.
Also eigentlich schon wieder fast lustig. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf bei Leo. Ich glaube, George Clooney war ja auch so. Der hatte ja auch mal ein paar Jahre lang immer so, 2 Jahre lang immer eine schöne Frau an seiner Seite und dann war wieder Schluss. Dann kam die nächste. Und man dachte schon, okay, das wird nie was bei George Clooney. Und dann kam Amal. Und dann haben sie ja Kinder bekommen. Jetzt ist er glücklich verheiratet, hat Zwillinge mit Amal Clooney. Leo, ich wünsche dir, dass es dir irgendwann auch so ergeht.
Ja, ich wünsche es Leonardo DiCaprio auf. Ich gebe ganz ehrlich, so vor 20 Jahren hätte ich mich beworben.
Ach, ich weiß nicht, ich fand den noch nie so heiß.
Ich fand den toll.
Nee, ich gucke den gerne. Ich muss sagen, ich liebe seine Filme. Ich finde, er ist ein ganz, ganz großartiger Schauspieler. Aber wenn ich immer diese Lümmelfotos da sehe oder wie er dann immer, nein, also, oder wenn er auf den Yachten rumlungert und die hübschen jungen Mädels tanzen da um ihn rum, denke ich immer, nee, irgendwie finde ich den uninteressant.
Ich sage ja auch vor 20 Jahren,
dann,
auch ich bin ein bisschen älter geworden.
Ich gucke mir dann eher Brad Pitt an, gebe ich zu.
Guck mal, super, dass wir einen unterschiedlichen Männergeschmack haben. So, liebe Zuschauer und Zuhörer, ich habe ja bereits angekündigt, dass wir heute einen Gast haben. Sie gehört zu den bekanntesten Reality-TV-Gesichtern Deutschlands. Eine Zeit lang war es etwas ruhiger geworden um sie. Jetzt ist sie zurück und sorgt bei Kampf der Reality-Stars für ordentlich Aufruhr. Herzlich willkommen, Sarah Knapping.
Hallo liebe Janina und hallo liebe Tanja. Ich freue mich riesig, dass ich heute bei euch mal ein bisschen was erzählen kann.
Ja, dann lass uns am besten direkt loslegen. Du bist gerade bei Kampf der Reality Stars zu sehen. bist ja, Tanja und ich haben vorhin schon gelacht, du bist so ein bisschen die Queen Mom der Reality-Formate. Gestartet bei Germany's Next Topmodel, dann Dschungelcamp, kam einiges danach noch. Da hast du ein bisschen Pause gemacht, bist auch Mama geworden. Jetzt wieder zurück quasi in der Reality-Öffentlichkeit. Wie fühlt sich das an nach so vielen Jahren des, ja, Zurückziehens?
Also es ist total aufregend. Jedes Projekt ist natürlich anders in diesen Formaten. Die kann man alle nicht vergleichen. Jedes ist individuell und ja, manchmal brauche ich das zwischendurch. Ne? Ich mache das jetzt schon so 16 Jahre und irgendwie ist es auch eine kleine Sucht.
Wie war das für dich, so lange von deiner Tochter entfernt zu sein? Ihr habt ja in Thailand, glaube ich, gedreht. Der Dreh geht dann über mehrere Wochen. Ist das ja das erste Mal so lange entfernt von deiner Kleinen? Wie war das für dich als Mama?
Also es war sicherlich eine große Herausforderung für mich, aber es ist natürlich auch mein Job. Und ich habe ja auch im Bild-Zeitungs-Interview schon gesagt, Butter kostet 4 €, das Kind hat Hunger und deswegen muss ich natürlich auch arbeiten gehen. Das ist ganz klar. Aber meine Tochter war in guten Händen und es hat alles sehr gut funktioniert. Aber natürlich mache ich solche großen Projekte sehr limitiert, dass ich nicht mehr so lange weg bin.
Nein, ich liebe ja Sarah schon immer dafür, dass sie immer so direkt ist. Also ich muss sagen, das ist wirklich eine deiner Gaben, dass du wirklich immer aussprichst, was man denkt, beziehungsweise ja, nimmst kein Blatt vor den Mund. Finden die einen gut, finden die anderen nicht so gut? Ne? Du kennst es ja auch. Es gibt immer wieder Hater, die sich natürlich ja dann gerne mal despektierlich verhalten. Das erleben wir ja auch leider jeden Tag. Und ich weiß nicht, wie das für dich ist. Also gerade wenn es dann unter die Gürtellinie geht und wenn es dann auch um die Optik geht.
Also ich bin der Lucky Luke des Reality-TVs. Ich rede schneller als mein Schatten. Und ja, so ist das halt. Ne? Da eckt man natürlich an. Aber ich sage immer, nur Nullen haben keine Ecken und Kanten. Es gibt Leute, die mögen mich und es gibt Leute, die mögen mich nicht. Und es ist auch okay, konstruktive Kritik nehme ich immer an und akzeptiere ich auch. Aber es ging natürlich auch Dinge unter die Gürtellinie. Und da hatten wir das große Thema Bodyshaming. Die Leute akzeptieren zum Teil nicht die Veränderung meiner Figur nach meiner Schwangerschaft, obwohl ich gerade total glücklich mit mir bin und ich glaube, das strahle ich auch aus und finde das schade, dass da das Denken noch so komisch ist bei dem einen oder anderen.
Sarah, das Thema Bodyshaming hast du gerade angesprochen. Lass uns da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, weil deine Figur war schon auch jetzt in dieser Sendung, in dieser Show ein sehr großes Thema und auch in den Medien, denn du wurdest von einer Kandidatin an den Bauch gefasst, die dir quasi das Gefühl gegeben hat, du seist schwanger oder du wurdest danach gefragt, ob du schwanger bist. So in etwa muss das abgelaufen sein. Wie ist das für dich?
Also die Schlagzeilen, die über mich standen, Sarah Knappig 20 Kilo mehr, das hat sich für mich so gelesen, als ob ich irgendein Verbrechen begangen habe. Es ist mein Körper und ich kann mich in meinem Körper so wohlfühlen, wie ich bin. Und natürlich war das ein oder andere verletzbar für mich, aber ich habe daraus was gemacht. Ich habe ein Modelabel mit dieser zauberhaften Frau Daisy Dee zusammen gegründet, sieht man auch oben auf dem Bild. Das Label heißt Bossy Curves und wir machen jetzt jede Frau schön, die Kurven hat. Und deswegen freue ich mich da, etwas Positives jetzt rausgemacht zu haben und natürlich auch mich dazu geäußert zu haben und viele Frauen Stärke damit auf den Weg gegeben habe. Das ist das Schöne daran, dass ich damit Frauen Mut machen kann, so zu sich zu stehen. Und ich habe unfassbar viele Nachrichten bekommen von wunderschönen Frauen, die ein paar Kurven haben und sagen, ich traue mich gar nicht mehr raus aus dem Haus und ich möchte mich auf diese Menschen fokussieren und nicht auf die Leute, die sich darüber lustig machen oder schlecht über mich reden. Ich möchte Frauen, egal ob du groß oder Menschen, ob du groß, klein, dick, dünn bist, du bist liebevoll und genauso schön, wie du bist, weil Äußerlichkeiten definieren nicht unseren Wert. Die Schönheit strahlt ein Mensch von innen aus. Und das möchte ich einfach in die Welt jetzt mit meiner großen Klappe rausstrahlen und sagen auch vor allen Dingen.
Nein, das finde ich ganz toll und wichtig und richtig, was du sagst, weil ich finde auch, eine Frau ist ja nicht nur schön, wenn sie dünn ist, sondern eine Frau ist schön, wenn sie sich selbst schön fühlt und wenn sie Ausstrahlung hat. Und wenn sie nämlich sich selbst schön fühlt, dann strahlt sie das auch aus. Und es ist verdammt nochmal wirklich jedem seine eigene Angelegenheit, ob ich jetzt dünn, dick bin, wie auch immer, ob ich jetzt schwarze Haare habe, rote Haare, es ist total egal, solange. Und deswegen feiere ich ja auch Katja Krasavice so, die ja auch sagt, es ist komplett egal, wie man aussieht. Und was du jetzt auch sagst, ob dick oder dünn, komplett egal. Hauptsache, man strahlt es aus und fühlt sich selbst wohl in seiner eigenen Haut.
Aber man muss ja sagen, Bodyshaming geht ja auch in die andere Richtung. Also es gibt ja nicht nur Menschen, die dafür kritisiert werden, dass sie zu dick sind oder dafür geschämt werden. Genau in die andere Richtung. Ich kann euch sagen, ich werde auch oft angegangen und da heißt es irgendwie, du bist so mager, isst doch mal was. Kathi Hummels auch ein gutes Beispiel. Ja. Und auch andersrum fühlt man sich natürlich dann in dem Moment so und denkt so, darf ich vielleicht einfach bitte sein, wie ich bin?
Das meine ich eben damit. Es ist total egal, ob man dünn oder dick ist. Wenn man sich selbst wohlfühlt, ich meine, wenn man selbst als Frau sagt, ach, ich würde gerne ein paar Kilo zunehmen oder ein paar Kilo abnehmen, okay, dann versucht man es und versucht es umzusetzen. Aber dann ist es ja die Entscheidung der Frau und nicht, weil irgendein Hater dann meint, er müsste die Figur einer Frau kommentieren. Also das ist, finde ich, der falsche Ansatz, ganz klar.
Absolut. Sarah, du hast das ja auch andersrum mal erlebt. Also du warst bei Germany.
Ich wollte erstmal noch ganz kurz Danke sagen. Ich wollte ganz, ganz großes Danke an die Tanja und an dich sagen, dass ihr auch euch selber jetzt gerade dazu äußert und eure Meinung dazu sagt, weil eigentlich als Moderatorin macht man das so nicht. Aber ich finde das ganz, ganz stark, dass ihr das sagt, weil wir müssen nach vorne gehen. Wir müssen den Menschen da draußen Mut machen. Wie ihr das gerade gesagt habt, ich ziehe den Hut vor euch. Ihr wisst gar nicht, wie vielen Menschen ihr da draußen gerade Mut macht, dass ihr das sagt, weil man ist liebenswert, wie man ist, und man darf sich auch so wohlfühlen, wie man ist, und egal, wie man sich entscheidet, so ist es richtig. Und ich finde es klasse, dass wir das heute hier nochmal ansprechen.
Das wollte ich noch mal sagen. Sehr gerne, immer sehr gerne. Wir geben das Kompliment gerne zurück. Du hast es aber auch andersrum erlebt. Also du warst bei Germany's Next Topmodel, damals warst du super schlank, aber du wurdest trotzdem für deinen Körper kritisiert, nämlich, dass er nicht schlank genug ist, beziehungsweise nicht straff genug. Würdest du so im Nachhinein sagen, das ist auch eigentlich too much gewesen damals?
Also ich hatte damals in meiner Modelzeit Kleidergröße 34, ich hatte fast 90-60-90. Und das waren auch die damaligen Normen. Also es war wirklich so vorgegeben, ovales Gesicht, wirklich ganz schlank sein. Und das war damals das Ding. Das hat man damals so gesagt, dass das so richtig ist. Aber heutzutage gibt es Gott sei Dank ein Umdenken, dass wir open-minded sind in der Modelbranche, dass es auch Curvy-Models gibt. Und das finde ich ganz schön, dass es da ein Umdenken gab. Und zu der damaligen Zeit war das damals so streng gehalten. Und deswegen habe ich mir auch gesagt, ich möchte auch gerne so ein bisschen raus, nicht nur Model sein, sondern auch mich mal im Reality-Bereich ausprobieren, mit dem Dschungelcamp zum Beispiel, weil ich da auch Sachen mitgekriegt habe, die sehr verletzend waren. Da waren junge Mädchen, da wurde gesagt, du hast hässliche Haare, du siehst doof aus und sowas. Und es hat mich damals einfach als junger Mensch so mitgenommen, wie oberflächlich das alles war. Aber auch da das Umdenken. Und deswegen, Mädels, lasst uns nach vorne gehen. Wir müssen zusammenhalten, denn du bist schön.
Zusammenhalten ist ein guter Punkt, weil zum Beispiel Julia Siegel war mit dir bei Kampf der Reality Stars. Und die hat eigentlich wenig Gelegenheiten ausgelassen, um hinterrücks über dich zu lästern. Du bist da, oder auch nicht nur hinterrücks, du bist da immer nicht so drauf eingegangen. Was war da los?
Also ich sag euch mal ganz klar, das ist eine Reality-Show. Wir verstehen alle unser Handwerk. Unser Handwerk ist, Entertainment zu bieten und eine gute Show abzuliefern. So, jeder macht das auf seine Art und Weise. Ich habe heute noch mit Julia telefoniert. Wir sind beide cool miteinander. Wir kennen uns ja auch von vor der Show und vielleicht fanden wir uns beide in der Show ein bisschen doof, aber wir sind ganz cool miteinander und ich mag auch die Julia. Die redet genauso wie ich, auch genauso schnell wie ihr Schatten, haut auch manchmal hier und da was raus, aber ich nehme mir das nicht für übel. Ich fand sie auch unterhaltsam in der Sendung, vor allem diese Darth Vader-Stimme, das hat mir richtig gut gefallen. Und da ist auch eine Szene rausgeschnitten worden, weil wo sie so traurig war, war ich auch an ihrer Seite und hab sie in den Arm genommen, hab ihr zugehört und sie war auch da sehr herzlich und liebevoll zu mir. Also das hat man leider nicht gesehen. Deswegen, wir sind cool miteinander und ich wünsche ihr auch so alles Gute.
Hat sie sich denn bei dir mal entschuldigt?
Wir haben alles geklärt. Unter dem Siegel der Verschwiegenheit, Leute.
Was für ein Wortspiel. Vielleicht sollte Sarah bei Bild anfangen. Gab noch jemand anders, der nicht ganz so cool war zu dir, Paul Jahnke. Du hast ihn quasi vor dem Rauswurf gerettet, indem du ihm deine Safety Card gegeben hast. Und statt sich irgendwie dafür zu bedanken bei dir, hat er dich dann rausgewählt.
Also das von Paul fand ich sehr stillos, wie er damals damit umgegangen ist. Ich hatte ja nur den Gedanken, ihn damals zu nominieren, habe es nicht getan, Hab ihn auch danach nie wieder nominiert, nachdem wir beide miteinander gesprochen haben. Aber er hat irgendwie ein Thema mit mir und dann ist es halt auch so. Es ist okay, ich akzeptiere das. Leben geht weiter. Ich habe genug Projekte jetzt gerade wie mit Bossy Curves, dass ich mir da gar keine Gedanken mehr rummache. Ich wünsche auch ihm alles Gute und ja, so ist das eben, ne?
Ich frage mich immer so ein bisschen, ob man in solchen Formaten überhaupt Freundschaften schließen kann. Also ob das so...
Ich glaube, das ist...
Ja, kann man.
Kann man.
Also ich sage euch ganz ehrlich, ich habe wirklich die Daisy D, ist eine ganz enge Freundin von mir geworden. Wir haben uns damals verabschiedet in Thailand. Naja, du hast viel zu tun, ich habe viel zu tun. Wir wissen ja beide, wie es ist. Und daraus ist trotzdem irgendwie ein tägliches Telefonieren und ein eigenes Business geworden. Also es können daraus Freundschaften entstehen, aber es ist natürlich sehr limitiert, gerade in diesem Reality-TV-Segment, muss man ganz ehrlich sagen, weil das ist nochmal eine ganz eigene Bubble.
Genau.
Aber ich sage trotzdem nichts dagegen, dass auch in der Öffentlichkeit, auch wenn jemand aus einem anderen Bereich kommt, auch als Moderatorin oder so, da auch Freundschaften daraus entstehen können. Weil irgendwo sind ja doch immer noch Verbindungen und Parallelen, dass man Verständnis füreinander hat. Denn wir leben doch alle irgendwie da in einer crazy Welt, die man schwer jemanden, der irgendwie einen normalen Job macht, erklären kann. Oder wie seht ihr das?
Ja, ich glaube, es ist genau wie du sagst, diese Bubble. Ne? Das ist ja bei Let's Dance genauso. Oder wenn dann die Promis im Dschungelcamp sind. Man ist da zusammen, man solidarisiert sich. Man hat ja auch sonst keinen. Also du musst ja mit irgendjemand reden, sonst drehst du ja durch. Aber ich glaube, die wenigsten, deswegen ist es bei euch schön, dass es bei euch beiden geklappt hat, in den Alltag diese Freundschaft zu retten. Weil meistens, glaube ich, hört es dann auch irgendwann relativ schnell wieder auf, wenn die Bubble eben beendet ist oder das TV-Format beendet ist.
Ja.
Aber ich muss
ja gut, weil wir sind jetzt alle in einem Alter, wo man auch, entschuldige Tanja, Man ist jetzt auch in so einem Alter, wo man natürlich auch seine gefestigten Freundschaften hat.
Genau.
Also ich habe meinen Inner Circle von Freunden und habe beruflich viel zu tun, habe meine Tochter und da ist auch die Zeit sehr limitiert. Und da überlegt man sich genau, mit wem man dann seine Zeit noch verbringen möchte. Und
genau.
Das ist auch völlig okay. Ja. Aber ich finde es immer wichtig, dass man in so einem Format auch Respekt miteinander hat, weil jeder hat irgendwo noch so sein eigenes Leben, was er weiterführt. Man kann sich auch mal ärgern. Da, hier und da gibt es sicherlich einen Spruch, aber der Respekt sollte bleiben. So.
Ja, vor allem das Leben geht ja weiter und man sieht sich immer zweimal, wie wir alle wissen.
Ja,
aber ich finde ganz schön...
Oder dreimal!
Ich finde aber nochmal wichtig zu diesem Thema Bodyshaming, weil wenn ich gerade durch die Stadt fahre, ob das jetzt München ist oder Berlin, sind ja überall die Litfaßsäulen plakatiert mit der Farina Opoku, also die ja diese Bikini oder...
Novalana Love.
Ja, genau. Ja. Und das muss ich sagen, das freut mich jedes Mal, wenn ich diese tollen Bilder sehe von dieser wunderschönen Frau und die sicher auch in den Augen einiger Hater nicht den Idealmaßen entspricht, aber die ist einfach wunderschön. Die hat eine positive Ausstrahlung, die hat was gemacht aus dem Leben, die ist erfolgreich, die ist glückliche Mama. Und also ich freue mich fast an jeder Ampel, wenn ich diese Litfaßsäule sehe. Und das ist genau das, das ist der richtige Weg, finde ich.
Sarah, ganz zum Schluss noch eine Frage. Du hast dich darauf eingelassen, nachdem du rausgewählt wurdest bei Kampf der Reality Stars, 8.000 Euro deiner Gage abzugeben, um wieder reinzukommen ins Format. Musst du das jetzt wirklich bezahlen?
Ich muss das wirklich bezahlen, aber die bekomme ich ja heute von der Bild-Zeitung wieder zurückgezahlt. Also
liebe Zuschauer, liebe Zuhörer.
Ja, ich bin verrückt.
Ich hoffe, Sie hören die Ironie in Sarahs Stimme. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du hier bei uns warst. Das hat uns sehr gefreut. Und wir wünschen dir natürlich weiterhin alles Gute auf deinem Weg.
Bleib genau so, wie du bist.
Vielen Dank, Sarah.
Dankeschön, Mädel. Ihr beide auch, ihr seid wirklich klasse und ich freue mich, dass ich heute bei euch in der Sendung zu Besuch sein durfte. Ich finde das wirklich Weltklasse, was ihr beide macht.
Danke.
Fühlt euch geherzt, Sarah.
Mensch, die Sarah, der Lucky Luke des Reality-TVs, ist schon sehr lustig.
Ich finde die großartig. Ich mochte die schon damals bei Germany's Next Topmodel, also noch mit ihrer Freundin zusammen.
Gina-Lisa Lofing.
Die waren immer so auf dem Punkt und ich musste wirklich damals immer lachen über die. Und die geht ihren Weg, finde ich gut.
Ja, Tanja, es wird ein bisschen trauriger jetzt,
ja.
Für einen kurzen Moment, muss man sagen, denn diese Woche ist eine Nachricht bekannt geworden, die uns alle ja doch irgendwie traurig gemacht hat, denn es geht um Tina Turner, die verstorben ist und man kann es nicht anders sagen, sie war mit nur 1,63 Meter die größte aller Zeiten. Jetzt ist Tina Turner mit 83 Jahren nach langer Krankheit in ihrem Haus am Zürichsee gestorben. Sprechen wir über ihre letzten Momente und ihr so tolles, aber auch turbulentes Leben.
Es ist einer ihrer letzten umjubelten öffentlichen Auftritte. Die legendäre Tina Turner im November 2019 in New York bei der Premiere des Musicals Tina. Schon damals muss sie von der Hauptdarstellerin gestützt werden, als sie unter lautem Jubel der Zuschauer, nachdem der Vorhang fällt, auf die Bühne kommt. Ihr Lächeln verzaubert sofort alle im Saal. Ihr Kleid glitzert wie ein Sternenhimmel. Doch sie wirkt bereits gebrechlich. Auf den Bildern sieht man, wie ihr Ehemann Erwin Bach und auch Talkshow-Ikone Oprah Winfrey sie stützen müssen. Zu diesem Zeitpunkt liegt Turners offizieller Abschied von der Musikbühne bereits 10 Jahre zurück. Am 5. Mai 2009 gibt sie ihr letztes Konzert in Großbritannien vor ausverkauftem Haus. 2011 ist Tina für ein Herz für Kinder im Interview. Schon damals ist für sie klar, eine Rückkehr auf die Bühne wird es nicht geben. Ich habe dieses Bühnenleben gelebt. Ich freue mich jetzt auf die nächsten Dinge in meinem Leben, was auch immer auf mich zukommen wird. Es blieben ihr noch 12 Jahre vergönnt mit ihrem Mann Erwin Bach in Küssnacht in der Schweiz.
Wir verabschieden uns also von einer großartigen Musikerin und einer großartigen Frau auch. Tanja, man weiß nicht so richtig, was zum Tode am Ende geführt hat, aber Fakt ist ja auch, sie war sehr schwer krank, schon viele, viele Jahre.
Ja, ich denke, dass am Ende kam eins zum anderen und es war einfach zu viel. Also sie hatte ja einen Schlaganfall, sie hatte eine Darmkrebserkrankung, sie hat eine Niere gespendet bekommen von Erwin Bach, von ihrem Mann und ja, der ganze Körper, sie hat auch darüber noch erzählt, dass der Körper diese Niere abgestoßen hat. Also sie war einfach krank, es gab ganz, ganz viele Baustellen in ihrem Körper und ich glaube am Ende, ja, war es einfach einer dieser Gründe, der dann einfach gesagt, wo der Körper sagt, es geht nicht mehr. Mhm.
Ihr letztes Interview hat Tina Turner am 9. April gegeben, ist noch gar nicht so lange her, dem Guardian in England. Und auf die Frage, wie sie gern in Erinnerung bleiben würde, hat sie geantwortet, als Königin des Rock'n'Roll, als eine Frau, die anderen Frauen gezeigt hat, dass es in Ordnung ist, zu ihren eigenen Bedingungen nach Erfolg zu streben. Das Ziel hat sie erreicht, oder?
Ja, also Tina Turner hat alles erreicht. Und wenn du zurückdenkst, wie das angefangen hat, ihre Karriere, also mit ihrem ersten Mann, mit Ike Turner, wissen wir alle, ganz schlimm. Er war Alkoholiker, hat sie geschlagen, er hat sie gedemütigt. Und sie hat dann irgendwann Ende der 70er es geschafft, aus dieser Ehe auszubrechen und hatte nichts. Also sie hatte wirklich ein paar Penny in ihrer Tasche und hat dann ein paar Jahre später es geschafft, sich nochmal komplett neu zu erfinden und ist dann durchgestartet, hat eine Weltkarriere hingelegt. Und was mich wirklich am meisten berührt hat, dass sie Erwin Bach getroffen hat. Also dieser Mann hat sie geheilt. Er hat ihre Seele geheilt, er hat ihren Schmerz geheilt. Und die waren jetzt über 40 Jahre zusammen. Das war einfach eine bedingungslose Liebe. Und Tina Turner hat ja selbst gesagt, als Erwin Bach gesagt hat, er spendet ihr seine Niere, da hat sie wirklich begriffen, wie sehr dieser Mann sie liebt. Und die haben ja 2013 erst geheiratet, nach ganz vielen, vielen Jahren Beziehung. Und sie hat in ihrer Biografie gesagt, dass er ihr natürlich mehrere Anträge gemacht hat. Und sie hat aber immer wieder Nein gesagt.
Weißt du, was ich so komisch daran finde? Dabei war sie ja zuerst in ihn verliebt. Sie hat ihn ja damals kennengelernt.
Schockverliebt.
Genau, er war bei dem Musiklabel, für das sie, bei dem sie angestellt
war. Bei Emi
war
er, bei der Plattenfirma.
Genau. Und da hat er gearbeitet und er hat sie einfach wie so eine Künstlerin gesehen, hat sie abgeholt. Aber ihm war wichtig, dass da ein Auto steht. Und sie hat gesagt, boah, als ich diesen Mann gesehen habe, der war so schön und so toll. Und ihre Hände haben, sie hat gezittert und so. Sie hat das ja sofort gemerkt. Ja. Aber für ihn war das erstmal so professionell. Das ist eine Künstlerin, um die habe ich mich jetzt zu kümmern. Deswegen finde ich es so lustig, dass sie quasi erstmal diese Heiratsanträge abgelehnt hat.
Sie hat dann auch in der Biografie gesagt, die waren ja dann zusammen irgendwann. Ich meine, für ihn klar, er war ihr Angestellter. Also sie war der Superstar und er war ein Angestellter ihrer Plattenfirma. Dass der natürlich versucht, da irgendwie professionell zu bleiben, kann ich verstehen. Ich glaube, er hat hinterher auch gesagt, dass er sie auf Anhieb ganz toll fand. Und dann waren die ja auch ein paar. Dann gab es noch so ein bisschen Rumgeruckel am Anfang, weil natürlich Amerika und Köln und wie gesagt, sie der Star, er der Angestellte. Aber dann hatten die sich gefunden und du hast ja nie einen Skandal von den beiden mitbekommen. Also es gab keine Skandale. Die waren wirklich das, was man sagt, ja, Traumfrau, Traummann füreinander. Und er gab ihr das, was sie nie hatte und sie ihm sicherlich auch, weil, wie gesagt, 2013 haben sie dann geheiratet und ich kann mich damals daran erinnern, ich habe berichtet über diese Hochzeit, das war ja auch in der Schweiz in ihrem Anwesen im Garten, das war eine buddhistische Zeremonie, Oprah Winfrey war dabei, also das war auch was ganz Besonderes damals, diese Hochzeit.
Leben ja schon, haben seit 1994, glaube ich, schon in der Schweiz gelebt, immer ihre Heimat, ihr Base gewesen, sie hat ihre Staatsbürgerschaft abgegeben.
Sie ist Schweizerin geworden und musste dann auch den Einbürgerungstest bestehen. Das hat sie gemacht und das war ihr Seelenort.
Was ich so bewundernswert finde auch, wie viele große Künstler sich ja auch für diese Frau verneigen und sagen, du hast mir so viel geholfen, du hast mir so viel gegeben. Oprah Winfrey, Mick Jagger, Cher.
Also ja, der amerikanische Präsident, also das White House hat sich geäußert. Alle, die Welt trauert wirklich um Tina Turner. Und es gibt nicht einen, der sagt irgendwas Negatives über diese Frau. Es gibt es einfach nicht. Und ich hatte am Tag nach ihrem Tod hatte ich verschiedene Termine. Also ich war in einem Business Club, ich war in einem Café und ich war in einer Behörde. Und überall lief Tina Turner Musik. Und das berührt mich. Und mich berührt auch, dass ich habe gelesen, die Schweizer, also die kleine Gemeinde Küsnacht, wo sie ja gelebt hat, die haben vor ein paar Jahren, hatten die kein Geld für die Weihnachtsbeleuchtung. Und die haben überall diese so leuchtenden Adventskränze aufgehängt im ganzen Ort. Und Tina Turner hat damals gesagt, sie zahlt das. Das waren, glaube ich, 250.000 Franken. Also das ist jetzt auch kein Schnäppchen gewesen. Sie hat sofort gesagt, sie zahlt das. Und am Tag nach ihrem Tod hat die Gemeinde Küsnacht die ganze Gemeinde dekoriert mit diesen Kränzen und hat sie dann am Abend erleuchten lassen. Also ich kriege auch Gänsehaut, aber das zeigt, was für ein guter Mensch sie war, was für ein, ja, wie sie Anteil nahm und wie die Schweizer auch glücklich und dankbar waren, dass sie eben eine von ihnen war.
Wird sie dort beerdigt?
Also die Schweizer Kollegen berichten heute, dass es eine Beerdigung in der Schweiz geben soll. Es soll aber kein großes Ereignis werden. Es soll nicht für Fans, also dass da jetzt hunderttausende Menschen hinkommen sollen. Es soll auch, wie bei der Beerdigung schon, auch jetzt bei der Hochzeit und jetzt soll eben die Beerdigung auch, soll ein nach buddhistischem Ritual stattfinden. Tina Turner zelebrierte ja den Buddhismus und das wird im kleinsten Familien- und Freundeskreis, so schreiben die Schweizer, stattfinden.
Aber in der Schweiz?
In der Schweiz. Ja. Also ich glaube, dass sie ist ja, wie wir es gesagt haben, sie ist Schweizerin geworden. Sie haben ja auch noch erst letztes Jahr ein neues Haus gekauft.
Was mich auch gewundert hat, ne? Eine riesengroße Villa für, ich habe es mir aufgeschrieben, 67 Millionen Euro. Im September erst.
Die Villa, in der Erwin Bach und Tina Turner all die Jahre oder Jahrzehnte gelebt haben, die ist gemietet. Mhm. Und sie haben jetzt, oder Erwin Bach hat nach dem Kauf gesagt, sie wollten einfach nochmal einen Ort, der ihnen gehört, also den sie gekauft haben. Und das ist so ihr Art Wochenendrefugium gewesen. Mhm. Also das ist 30 Kilometer entfernt oder 30 Autominuten entfernt von der Villa wo in Küsnacht. Und da sind sie, glaube ich, am Wochenende einfach immer hingefahren und haben da eine Auszeit genommen. Mit Corona fing das wohl an, hat Erwin Bach erzählt, dass sie ja da nicht mehr gereist sind, keine Urlaube mehr gemacht haben. Natürlich ging es Tina Turner dann auch gesundheitlich nicht mehr so gut und das war scheinbar jetzt ihr letzter Ort, an dem sie glücklich war.
Wer wird ihr Geld erben? Ich meine, sie soll über 200 Millionen besitzen.
Ja, ich gehe fest davon aus, dass natürlich Erwin Bach alles erben wird und sie hat ja zwei Söhne auch verloren, das darf man auch nicht vergessen. Also sie hat ja nicht nur dieses ganze Drama mit ihrem ersten Ehemann, sondern sie hat auch erst vor wenigen Jahren ja zwei Söhne verloren. Und das war natürlich sicherlich auch einer der Aspekte, der dazu geführt hat, dass sie dann irgendwann gesagt hat, es ist jetzt einfach gut. Also Cher, ihre Freundin, die Weltstar Cher, war ja jetzt die letzten Wochen immer wieder bei ihr in der Schweiz und hat sie besucht. Und Cher hat jetzt erzählt, eben, dass sie ganz bewusst zu Tina gereist ist, um ihr einfach zu sagen, hey Tina, wir werden dich nie vergessen. Du bist was ganz Besonderes, du bist unsere Freundin. Und sie erzählte auch, dass Tina Turner gesagt hat, sie kann nicht mehr, sie will jetzt nicht mehr kämpfen. Sie hat all die Jahre gekämpft gegen diese Krankheit. Sie ist jetzt bereit.
Wird es je wieder eine Musikerin geben, die so groß ist wie Tina Turner?
Nein, also ich denke, es gibt viele tolle Künstler, es gibt großartige Künstlerinnen, auch gerade natürlich die Weltstars aus Amerika. Aber das, was Tina ausgemacht hat, das war ja, wie gesagt, das eine ihre Musik, diese Power, dieser Zwerg auf der Bühne, die da wirklich abgerockt ist. Und jeder hört auch die Musik gerne. Und dazu eben noch diese tragische Lebensgeschichte, die Tina Turner hat und es trotzdem geschafft hat, das ins Positive umzuwandeln, das gehört ja auch dazu, wenn du ein Weltstar bist und bleibst. Und am Ende kommt es ja wirklich drauf an, am Ende, wenn die Menschen wirklich nur gut über dich reden und traurig sind, dass du gegangen bist. Und das hat sie geschafft. Und ich glaube, das wird es in dem Maße nicht mehr geben.
Ja, also nochmal abschließend. Sie ist als Königin des Rock'n'Roll gegangen, so wie sie sich gewünscht hat. Und sie ist eine Frau, die anderen gezeigt hat, dass es in Ordnung ist, zu ihren eigenen Bedingungen nach Erfolg zu streben.
Absolut.
Und wieder hat sich ein Promi-Paar getrennt. Entertainerin Ina Müller und Popstar Johannes Oerding gehen nach fast 15 Jahren eigene Wege. Ja, und die Verkündung, muss man sagen, war recht ungewöhnlich.
Passt aber irgendwie, finde ich, zu den beiden. Die haben ja nie ein großes Bohai um ihr Privatleben gemacht. Und Johannes Oerding hat ja jetzt so eine ICE-Konzertreihe gegeben und hat es dann so ganz nebenbei mal einer Presseagentur erzählt, dass er und Ina ja schon länger getrennt sind.
Das ist doch lustig, oder? Spielst du gerade ein Konzert, bist irgendwo im ICE unterwegs und dann so, oh, da Sie sind schon länger getrennt.
Aber das ist ja oft so. Also Künstler reden ja ungern über ihr, manche schon, aber die wenigsten reden ja ungern über ihr Privatleben. Und wenn sie dann so im Flow sind und wenn sie auf der Bühne sind, komischerweise, also in Action sind, dann reden sie über private Dinge. Und so war das jetzt bei den beiden ja auch. Und ja, wir haben im Dezember hatten wir diese Gerüchte schon gehört, dass die beiden getrennt sind. Und bei uns wollten sie nämlich nichts sagen. Also vielleicht war es auch noch zu frisch und vielleicht brauchten sie einfach jetzt auch die Zeit, um das miteinander zu verarbeiten oder jeder für sich zu verarbeiten. Aber ich bin mir ganz sicher, dass es da keinen Rosenkrieg geben wird. Also so wie die beiden das ja jetzt auch unabhängig voneinander in einem Statement gesagt haben. Sie werden natürlich befreundet bleiben. Sie werden auch nach wie vor in Inas Küche sitzen und werden da Musik machen. Und da bin ich ganz sicher, das wird bei den beiden so bleiben.
Die beiden hatten ja, du hast es gerade schon angesprochen, eine etwas ungewöhnliche Beziehung, haben ja, obwohl sie fast 15 Jahre zusammen waren, nie zusammen gewohnt. Nicht richtig, sie hatten immer noch jeder ihre eigene Wohnung. Und Ina Müller hat irgendwann mal gesagt, dass das auch so ein bisschen das Geheimnis der Beziehung ist, dass jeder sein eigenes Reich hat, man sich zurückziehen kann, auch mal die Tür zumachen kann. Finde ich irgendwie ganz, ganz spannend.
Ja, ich meine, das sagen ja viele Paare, dass das eines der Geheimnisse ist, also dass man trotzdem, man verbringt viel Zeit zusammen, man übernachtet natürlich auch permanent zusammen, aber jeder hat sein eigenes Refugium und das hatten die beiden. Zum Musik machen haben sie sich dann wieder bei Ina getroffen in der Küche. Ja. Ja. Ich hoffe nur, dass, ja, ich weiß nicht, man hört ja jetzt so ein bisschen auch, natürlich jetzt, wo es klar ist, die beiden sind getrennt, jetzt kommen natürlich dann auch gleich wieder die Gerüchte und was könnte denn der Grund sein?
Na.
Ja, bei den beiden liegt natürlich auf der Hand. Klar, es ist der Altersunterschied und die Ina hat ja immer gesagt, sie möchte keine Kinder, sie hat genug Nichten-Neffen, sie hat Freunde mit Kindern. Jetzt wird natürlich schon spekuliert, er ist ja ein paar Jahre jünger als sie oder wesentlich jünger als sie und vielleicht, dass er doch nochmal Papa werden möchte, vielleicht doch eine Familie gründen möchte. Und es wird schon wieder getuschelt und getratscht und geratscht, dass es doch womöglich auch schon eine andere Frau in seinem Leben geben könnte. Aber ich denke, das müssen wir warten, bis die beiden oder bis er sich dazu äußert und vielleicht ja, beim nächsten ICE-Konzert ist dann vielleicht eine andere Frau an seiner Seite.
Na gut, ich sag mal so, sie haben ja beide gesagt, sie gehen schon etwas länger getrenntere Wege. Das heißt, eine neue Frau an seiner Seite wäre jetzt auch, heißt nicht unbedingt, dass es sich überschnitten haben muss.
Nein, gar nicht.
Und was ich immer wieder, wo du das Thema Familie gerade ansprichst, es ist natürlich doch dann auch immer wieder spannend zu sehen, es geht nicht immer nur um die Frauen bei diesem Thema. Ne? Oft heißt es ja, ja, sie wollte, die will Kinder, er will aber nicht. Und natürlich kann sich auch bei Männern der Wunsch nach einer Familie ändern, irgendwann aufkommen, obwohl man damit vorher nicht gerechnet hat. Man weiß es einfach nicht und ja.
Das hat sicher, die Trennung hat sicher auch nichts damit zu tun, dass die beiden sich nicht mehr mögen. Also ich bin mir ganz sicher, dass die sich noch sehr, sehr mögen, die beiden. Aber wenn man irgendwann merkt, okay, man hat andere Wünsche, also was die Familienplanung angeht oder was überhaupt der nächste Schritt angeht, der nächste Weg angeht, das im Leben. Und dann muss man natürlich, wenn man vernünftig ist, setzt man sich hin, redet miteinander und klärt halt, wie es weitergehen soll.
Ja, wir sind gespannt, ob Johannes Oerding möglicherweise schon eine neue Frau an seiner Seite hat. Das erfahren Sie dann natürlich als erstes bei Bild. Und ja, wir können nur noch mal sagen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wir wünschen Ihnen frohe Pfingsten. Und denken Sie bitte daran, dass es uns auch als Podcast gibt. Also wenn Sie eine lange Autofahrt haben, hören Sie doch mal rein. Audible, Spotify, Bild.de, überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und erholen Sie sich gut, haben Sie ein paar schöne Tage. Und wir freuen uns, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind. Danke dir, Tanja.
Danke, Janina.
Und danke Ihnen.